Gott ist groß und Gott ist gut und wir wollen unseren Gott auch groß machen. Wir tun das bestimmt gut in den Gottesdiensten, aber es ist nicht so einfach, ihn groß zu machen im Alltag. Aber das ist die Herausforderung, dass wir uns neu stärken lassen im Gottesdienst, dass wir die Kraft haben, auch im Alltag Gott groß zu machen, durch unser Leben, durch unsere Handlungsweise und wenn Gelegenheit ist, auch durch unsere Worte. Ich habe heute Morgen ein Wort Gottes aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 16, von Vers 19 bis 24. Der Abschnitt ist eigentlich bis Vers 31, aber das ist zu viel für heute Morgen. So, vielleicht können wir nochmal aufstehen, dann lese ich das Wort und nach dem Gebet dürft ihr euch wieder hinsetzen. Lukas 16, 19, da heißt es, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor, voller Geschwüre. Und er begehrte, sich mit den Abfällen von dem Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche, und wurde begraben, und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Soweit mal Gottes Wort. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, du hast diese Worte gesprochen, als du auf dieser Erde warst. Und wir danken dir, dass wir sie heute haben und lesen dürfen. Und dass diese Worte uns zu Weisheit mahnen und auch unser Leben zu überdenken. Und so möchten wir dich bitten um Gnade, dass du uns hineinführst in alle Wahrheit durch deinen Geist. Zeig uns, Herr, was das für unser Leben bedeuten kann. Wir bitten dich um deinen Segen und danken dir von Herzen. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ich möchte mit einem Bild beginnen. Und ich nenne es auch Lazarus. Vielleicht teilt ihr es mit mir, vielleicht auch nicht. Und zwar war in der Vergangenheit, also in der nahen Vergangenheit, nicht weit zurück. Wir hatten ja 2015 die Flüchtlingskrise, wo viele Menschen aus afrikanischen und Ländern des Nahen Ostens nach Deutschland kamen. Und da war die Rede von Festung Europa, die Festung Europa. Und ich würde sagen, der sogenannte afrikanische Lazarus, der arme Mann aus Afrika, liegt vor den Toren Europas. Das Tor zu Europa ist für die Afrikaner das Mittelmeer. Europa versucht durch Frontex die Asylsuchenden fernzuhalten, das Tor zuzuhalten und so weiter. Das nur so als Einstieg. Es könnte ja jemand meinen, Lazarus gibt es heute nicht mehr. Wir sind alle gut versorgt, medizinisch und so weiter. In Deutschland vielleicht ja, aber in anderen Ländern nicht überall. Ich möchte noch einen zweiten Gedanken allgemein zu dieser Lukas-Stelle sagen. Lukas 9, 51 bis 18, 14 ist Sondergut des Evangelisten Lukas. Diese Berichte gibt es nur einmal in der Bibel. Aber sie sind sehr wertvoll. Lukas war ja Arzt. Er war ja Akademiker. Er war Mitarbeiter des Apostels Paulus. Eigentlich kam er aus den Heidenchristen. Oder er war ein Heidenchrist. Aber er stellt seine Fähigkeiten, und zwar die Fähigkeit, akribisch zu recherchieren und dann auch gezielt darzustellen, um Wahrheiten deutlich darzustellen. Er stellt diese in den Dienst Jesu. Wenn wir den Anfang des Lukas-Evangeliums und den Anfang der Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, wie Lukas gearbeitet hat. Er hatte einen Mäzen, der ihn finanziert hat. Damals war ein Schriftstück zu verfassen eine kostspielige Sache. Da konnte man nicht zur Papeterie gehen und sagen, ich möchte ein Ringbuch oder ein 500 Blatt Druckerpapier, sondern es war mit Papyrus oder sonstigen Dingen musste gearbeitet werden oder mit Pergament, ja, je nachdem, was verwendet wurde, und es war eine kostspielige Sache. So, Lukas ist der Autor dieses Evangeliums. Zurück zu unserer Festung Europa. Die Frage ist, die einleitend gestellt werden kann: Können wir menschliche Not tatenlos mit ansehen? Fragezeichen. Lukas schreibt übrigens wichtige Berichte, zum Beispiel den Bericht vom barmherzigen Samariter. Also diese Geschichte, Lukas 10. Der Mann, der unter die Räuber gefallen ist, dem der Priester und der Levit nicht geholfen hat, sondern ein Fremder, ein Samariter hat geholfen. Oder der Bericht vom reichen Kornbauern. Und dann nun auch die Geschichte von dem reichen Mann und Lazarus. So, ich möchte meinen ersten Punkt machen. Menschen, die in Wohlstand leben. Es war ein reicher Mann. Es war ein reicher Mann, ein Mensch, der sozusagen im Wohlstand lebte, und er kleidete sich in Purpur und feiner Leinwand. Purpur steht auch für Wohlstand, weil damals haben sich viele Leute nicht Kleidung in Purpur leisten können. Purpur, das ist auch oft die Päpste und die Bischöfe hatten Purpurgewänder und Kleider, so eigentlich die Wohlhabenden konnten sich Purpurkleidung leisten. Dieser reiche Mann erlebte ab und zu mal fröhlich. Stimmt es? Nein. Alle Tage fröhlich. Alle Tage fröhlich und in Prunk. Solche Leute gibt es auch heute noch. Man sagt ja, in Deutschland sollen ungefähr 10% wirklich reich sein. Die haben, was weiß ich, die Zahlen wechseln manchmal so, manchmal so. Die 10% haben vermutlich 50% des Vermögens in Deutschland. In Amerika sind die Zahlen noch anders, da ist es noch etwas krasser. Ich glaube, 1% der Amerikaner besitzen den überwiegenden Teil des Vermögens. Die sind steinreich. Nun, hier haben wir so einen reichen Mann. Er vergnügte sich täglich glänzend, übersetzt Meister. Und Luther schreibt, er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Nun, in solchen Gesellschaften, da gibt es Unterhaltung und Witz, Geist und Kultur, Intelligenz und Überlegenheit und besonderer Glanz. Ich denke auch, wenn es um Reichtum geht, an Versailles in Frankreich. Dieser Spiegelsaal von Versailles, sprichwörtlich, diese Bourbonenkönige, das war ja so wie das Schloss Ludwigsburg auch. da sieht man einfach Wohlstand und Reichtum und Vermögen. Ist Wohlstand oder Reichtum Sünde, könnten wir fragen. Ist das grundsätzlich schlecht? Die Antwort muss lauten, nein, grundsätzlich nicht. Denn Abraham war ein reicher Mann. Der Vater des Glaubens, er war ein reicher Mann. Auch Hiob war ein reicher Mann. Ihm wurde sein Reichtum zwar genommen, aber er bekam ihn doppelt wieder. So, Reichtum an sich ist jetzt grundsätzlich mal nicht böse. Wohlstand kann ein Zeichen des Segen Gottes sein. Ich habe jetzt die Übersetzung nicht, aber in einem Andachtsbuch stand über Sprüche 10,22, Wohlstand kommt durch Gottes Segen. Eigene Mühe macht ihn nicht größer. So, der Herr steht dahinter, wenn wir zu etwas kommen oder etwas bekommen oder etwas haben oder etwas erben. Wohlstand bedeutet auch Handlungsmöglichkeiten, zum Beispiel Bill Gates, der Gründer von Microsoft, gibt viel Geld in die Medizinforschung. Beispiel, ich habe ihn nachgelesen, 110 Milliarden Dollar ist sein Vermögen. 110 Milliarden, nicht 110.000 Euro, sondern 110 Milliarden. Das vermehrt sich dann automatisch, ihr wisst ja, ab einer gewissen Größe wird es einfach immer mehr. Und du kannst es gar nicht so schnell ausgeben, wie das sich vermehrt. Er hat schon zig Milliarden gespendet und, also ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl wie viel, aber ich glaube 36 Milliarden hat er schon gespendet. Und er hat versprochen, dass er bis zu seinem Lebensende 95% seines Vermögens spenden will. Das finde ich gut, oder? Ist doch nicht schlecht. Also wenn er 95% spendet, also wenn die 110 Milliarden sich nicht vermehren würden, also 10% wären 11 Milliarden und 5% wären 5,5 Milliarden. Mit 5,5 Milliarden kann man immer noch gut leben, oder? Da kann man doch immer noch gut leben. Und er hat viel Gutes getan. Ich finde es ganz super. Was denkt ihr, was man da Gutes tun kann? Gut, es gibt natürlich auch Bereiche wie die Medizinforschung, wo viel, viel Geld verschlingt, bis da mal was zustande kommt. Nun, zweites Beispiel. Es gibt ein Herr Hopp in unserem Schwaberländle in Sinsheim, oder in der Ecke wohnt er. Er hat zu tun mit SAP, ich glaube, er arbeitet dort, von Waldorf. Und er hat der Stadt Sinsheim ein Fußballstadion gebaut, weil er hat das Geld. Er hat ein Fußballstadion gebaut und eine Fußballmannschaft finanziert. Und wir wissen ja, diese Fußballer, die geben sich nicht mit Peanuts zufrieden, so 2.500 Euro netto im Monat, das sind Peanuts für die. Da geht es um Millionen. Millionen sind die wert, diese Spieler. Und der Mann hat dieser Stadt das finanziert. Was könnte oder was hätte dieser Mann tun können, wenn er gläubig gewesen wäre? Ich weiß nicht, ob er gläubig ist, aber wenn er ein Herz fürs Reich Gottes gehabt hätte, was hätte er im Reich Gottes tun können? Wir wissen ja, im Reich Gottes ist meistens Finanzbedarf vorhanden, besonders in der Mission. So, Wohlstand bedeutet Handlungsmöglichkeiten. Reichtum, aber mit Reichtum sind auch Gefahren verbunden, das ist mein nächster Punkt. Wir wünschen uns vielleicht, endlich mal genug Geld zu haben. Ihr wisst ja, der berühmte Lottogewinn. Endlich mal genug Geld. Aber, wie gesagt, da ist auch Gefahr damit gebunden. Schon im Alten Testament, im 5. Buch Mose, heißt es, hüte dich, Punkt, 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 dass nicht, wenn du isst und satt wirst, und schöne Häuser baust, Punkt, 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 und alles, was du hast, sich vermehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Dass dann der Gottesdienst nicht mehr wichtig ist, dass man den nicht mehr braucht, weil man lebt ja gut. Reichtum birgt Gefahren mit sich. Gefahren. Man könnte vergessen, wo das herkommt. Das dürfen wir nie vergessen. Wir dürfen zwei Dinge nie vergessen. Dass, wo wir herkommen, nämlich wir waren alle Sünder. Und Jesus hat uns das vergeben. Und zweitens, was wir sind und was wir haben, kommt von Gott. Egal welche Ausbildung, egal welches Vermögen, was wir bekommen oder geerbt oder erwirtschaftet haben, es ist der Segen Gottes. Und es verpflichtet uns zu Dankbarkeit. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, und damit sind alle Mitarbeiter im Reich Gottes auch gemeint. 1. Timotheus 6, 9, du aber, oder die aber reich werden wollen, ja, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden. Für manche Menschen wäre es besser, er wäre nie reich geworden. Er wäre vielleicht heute noch Gotteskind. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Die Liebe zum Geld ist eine große Gefahr. Wir müssen lernen, auch als Gotteskinder, mit Finanzen anständig und ordentlich und dem Herrn zu Ehre gebend umzugehen. Denn die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind. Und so weiter. Lest es selber nach. Sehr wichtige Stelle. Ich kann nur ein paar Stichworte nennen. Es gibt einen, wie es einen Verfolgungsindex gibt, wo die Länder eingruppiert werden. Wir hatten neulich Open Doors, Gebetsabend. Da gibt es Verfolgungsindexe. So gibt es auch Korruptionsindexe. Die Länder werden eingestuft, wo am meisten Korruption stattfindet. Korruption ist präsent in dieser Welt. Das heißt, Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsnahme, Vorteilsgewährung. Ich weiß es so gut, weil ich schon x-mal Seminare besuchen musste, weil wir eine Kasse haben. Und immer, wo mit Geld zu tun hat, da gibt es bestimmte Gefahren und Versuchungsmöglichkeiten. Die Leute kommen und sagen, hier, hast was. Und anschließend wollen sie was, was man eigentlich nicht erlauben durfte. Und das Wort Gottes sagt, das Bestechungsgeld, das verändert deinen Blick auf die Dinge. Das ist so eine Art Manipulation. Du wirst manipuliert mit Geschenken, mit Bestechungsgeschenken. Und wir Christen sind auch nicht sicher davor, je nachdem, wo wir arbeiten. Besonders bei Bauvergabevorhaben und so weiter. So, Reichtum ist mit Gefahren verbunden. Wir können das nicht im Detail alles in der Tiefe durcharbeiten. Aber Wohlstand bedeutet auch Verantwortung. Verantwortung. Der Halbbruder unseres Herrn Jesus schreibt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wohlstand an sich, wie gesagt, ist nicht böse, nicht schlecht, aber es bedeutet Verantwortung. Wir haben Verantwortung für das, was wir sind und haben. Ich komme vielleicht später nochmal dazu. Mein zweiter Punkt ist Menschen, die in Armut leben. Jetzt haben wir darüber nachgedacht, was bedeutet es, wenn Menschen im Reichtum leben, im Wohlstand. Menschen, die in Armut leben. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor, an dem Reichen sein Tor, voller Geschwüre. Das war bestimmt, ich kann mir das so vorstellen, oder es könnte so gewesen sein, ein sehr kostbares, schmiedeisernes, massives Tor mit einem Schloss. Und das Tor war zu. Samuel war ja mal in Nigeria vor ein paar Jahren. Und dort herrscht ja auch erstens mal Christenverfolgung, zweitens mal beim größeren Teil der Bevölkerung nicht gerade Reichtum, sondern eher Armut. Dort gibt es deutsche Firma Berger, die für die Nigerianer den Straßenbau übernimmt. Diese Firma Berger, die wohnt wie in einem Ghetto. Das ist ein Areal, praktisch wie so eine kleine Stadt. Und drumherum ist ein Zaun oder eine Mauer und Wachleute. Warum? Weil die Armen hätten gern das, was es da gibt. Und das muss man schützen. Da muss eine Mauer sein. Und so ist es das Problem. Hier trifft Arm und Reich aufeinander und da gibt es Spannungen. Ein Armer, der vor dem Tor des Reichen liegt, voller Geschwüre, er ist krank. Er begehrte, sich von den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber niemand gab sie ihm. Er konnte gar nicht, die Abfälle, die sind auf den Boden gefallen. Ob das nun, was weiß ich, Brotbrocken waren, Essensbrocken oder irgendwelche andere Reste. Es war Abfall vom Tisch, nachdem er sich sehnte. Das heißt, er bekam nicht genug, um satt zu werden. Er konnte sich seinen Hunger nicht immer stillen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, sind Menschen selber schuld, wenn sie arm sind? Ich glaube nicht, dass sie selber schuld sind. Vielleicht manche, die nicht ordentlich mit Geld umgegangen sind, die über ihre Verhältnisse gelebt haben und deshalb verarmt sind. Aber in der Regel, oft sind Menschen, weil sie, was weiß ich, geringe Bildungschancen haben, kommen sie nicht in Berufe, die gut bezahlt sind, weil sie krank sind, chronisch krank irgendwie, man kann ihnen nicht helfen oder auch, man sagt auch, Alleinerziehende leben oft in so einer Armutsfalle. Ja, sie müssen, können nicht ganztags arbeiten und dann halbtags reicht es nicht und der Zuschuss vom Staat reicht nicht und so weiter und so fort. So, es gibt einfach die Tatsache, dass Menschen ärmlich leben müssen. Hier heißt es, dieser Lazarus, er begehrte. Das heißt, er wollte, da waren Antriebskräfte in ihm mobilisiert, Motivation, die Not treibt ihn, die Not bringt ihn zur Anspannung. Er ist angetrieben. Und das erinnert mich an unsere Festung Europa, Menschen in Afrika. Sie leben in einer Hoffnungslosigkeit. Die bestehende Lebenssituation bietet ihnen nicht die Möglichkeiten, normal zu leben. Hoffnungslosigkeit vor Ort, Mangel an Bildungschancen, nochmals, Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten, Mangel an Gesundheitsversorgung. Hoffnungslos. Und dann die Möglichkeit, da drüben über dem Mittelmeer, da ist das reiche Europa, wenn ich nur dorthin kommen könnte. Und so machen sich viele auf den Weg. Viele haben sich auf den Weg gemacht und nehmen das Risiko, ihr Leben zu verlieren, in Kauf, um auf einem klapprigen Boot über dieses Mittelmeer zu kommen, um endlich dieses gelobte Land, diese gelobte Region Europa zu erreichen. Lazarus war nicht gerecht, weil er arm war, sondern weil er sich auf Gott verließ. Deshalb, Lazarus heißt eigentlich Gott der Helfer oder Gott hat geholfen. Das war seine Hoffnung. Gott, das ist Programm. Im Wort Gottes ist oft ein Name auch Programm. Jesus heißt, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Lazarus heißt, Gott hat geholfen. Und zwar hat Gott geholfen, als Lazarus in die Ewigkeit kam. Kam er nämlich in Abrahams Schoß. So, mein dritter Punkt ist, wir bekommen Möglichkeiten zu handeln. Gott hat das in seinem Wort verankert. Ich möchte ein Beispiel davon zeigen, wie man helfen könnte. Eine Geschichte und dann, ja, also Geschichte. Ein Junge aus einer gläubigen Familie, in der es durch einen geringen Verdienst recht kümmerlich und sorgvoll zuging, hatte in der Schule manchen Spott zu ertragen. Wegen seiner Glaubenszuversicht und wegen seines ärmlichen Aussehens und Outfits. So recht spöttisch spricht eines Tages ein gut gekleideter, wohlgenährter älterer Schüler ihn an und sagt, wenn ihr so viel betet, warum schenkt euch denn der liebe Gott nicht mehr? Das ist ja eine Provokation. Unerschrocken antwortet der Junge, wie er es kürzlich von seinem Vater gehört hat, oh, es gibt schon, er gibt schon, aber er gibt durch Menschen. Der andere lacht und spricht, na, warum hat er es denn nicht längst schon jemandem gesagt, dass er dir einmal einen anständigen Anzug schenken soll? Da traten dem Kleinen, der gerne schon länger seinen abgetragenen und zu klein gewordenen Anzug mit einem besseren und größeren vertauscht hätte, die Tränen in den Augen. Und mit einem tiefen Seufzer gibt er zur Antwort, ja, gesagt hat er Gott es schon jemand, aber der jemand hat es einfach vergessen. Oder hat es vielleicht vergessen wollen. Oder hat es vielleicht gehört, aber nicht ernst genommen. Oder hat es einfach überhört, weil er es überhören wollte. Es ist einfach nicht getan. Wie manch einem wird das Vergessen in der Sterbestunde auf dem Gewissen brennen. Man hatte Gelegenheit, erhalten zum Geben und man hat es versäumt und nun ist es zu spät. Jesus sagt, was ihr nicht getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir auch nicht getan. So, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber anderen, denen es nicht so gut geht. Paulus schreibt im Epheserbrief, denn wir sind sein Gebilde oder Gottes Geschöpf. Wir sind Gottes Geschöpfe, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also in anderen Worten, wir müssen nicht uns irgendwas überlegen, sondern Gott wird uns irgendwo im Alltag in Situationen führen, wo wir Gelegenheit bekommen, etwas Gutes zu tun. Gott wird uns so führen. So heißt es da. In Christus Jesus, wir sind geschaffen zu guten Werken, die, welche Gott zuvor bereitet hat. Das heißt, Gott lässt Möglichkeiten zustande kommen, in die wir hineinkommen, wo wir handeln könnten, wenn wir darauf eingehen, wenn wir darauf vorbereitet sind und so weiter. Nun, mein letzter Punkt ist die Zukunftsperspektive dieser beiden, von der Reiche und der Lazarus. Nun, die Zukunft des Armen in der Ewigkeit ist so. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Und Lukas 16, wie gesagt, das ist Sondergutes Lukas, das steht in den anderen Evangelien im anderen Wort nicht. Lukas 16 beschreibt uns, dass Menschen, nachdem sie in die Ewigkeit abgerufen werden, sich sofort an unterschiedlichen Orten befinden werden, dementsprechend so, wie sie gelebt haben. Der eine kommt an den Ort des Wohlwollens, wo es ihm gut geht, und der andere kommt an einen Ort der Qual. Die Zukunft des Reichen in der Ewigkeit sieht so aus. Er starb aber, auch der Reiche, und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und so weiter, da sah er dann Lazarus in Abrahams Schoß. Zuerst Hades. Hades, das ist das Totenreich, in dem vor allem die verstorbenen Gottlosen aufbewahrt werden. Im Alten Testament heißt das Wort Sheol, hebräisch Sheol und griechisch Hades, der Warteraum der gottlosen Verstorbenen. Welch eine Tragödie. Hier dieses Wort sagt auch klipp und klar, es gibt kein Einfluss auf die Entscheidung mehr, wo wir die Ewigkeit verbringen, nachdem wir gestorben sind. Da steht nichts von einem Zwischenzustand, wo wir da noch durch Gebet Möglichkeit hätten, Einfluss zu nehmen. Das ist ein Irrtum. Das ist eine Lüge des Teufels, dass wir uns auf die Ewigkeit vertrösten und wenn wir dann in der Ewigkeit sind, dann gehen den Menschen die Augen auf mit furchtbarem Erschrecken, dass jetzt alles beschlossen ist, dass nichts mehr verändert werden kann und wohl dem, der in Abrahams Schoß sich befindet, aber wehe dem, der am Ort der Qual ist. Ich komme zum Schluss. Wir leben eigentlich im Speckgürtel dieser Erde. Europa, obwohl es auch hier Armut gibt, aber an sich tendenziell Europa, die westliche Welt, ist eher der Speckgürtel dieser Welt. Wir haben oft gar keine Berührung mit menschlicher Not. Uns geht's doch einigermaßen gut. Wir haben auch Hartz IV. Also zumindest fürs Essen reicht's. Wir sind oft abgeschirmt von Kranken, weil die Kranken kommen ins Krankenhaus. Und die Armen, die leben in den extra Stadtvierteln. Und die Reichen, die leben in Berlin im Grunewald. Und da gibt's aber auch andere Viertel, wo dann die leben, wo von dem Ausland gekommen sind und so weiter. So, jeder lebt so in seiner Sphäre. Die Ungebildeten, die verkehren nicht in unseren Kreisen, in den Gebildeten. Und dann vergisst man, dass es auch noch Arme gibt und Menschen, die es schwierig haben. Ich möchte einfach ein Schlussstatement machen. Und zwar in Jakobus 5,1 heißt es, wohlan nun ihr Reichen, weint und heult über eure Drangsale. ... Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt, also im Überfluss gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Wisst ihr, was auch Schwelgen ist? Wenn ich nicht 5 Paar Schuhe habe oder von mir aus 7 Paar Schuhe, sondern 45 Paar Schuhe. Wenn ich nicht 6 Garnituren Klamotten habe, sondern 60 im Schrank. Könnte das nicht auch Schwelgen sein? Oder? Wie denkt ihr? Wir leisten das uns problemlos, weil es billig ist. Aber ist es notwendig? Das ist die große Frage. Es ist notwendig. Wie wir mit Besitz und Geld umgehen und welchen Stellenwert diesen Dingen beimessen, hat einen Einfluss darauf, wo und wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Unser Reichtum, wenn wir ihn nicht gottgemäß verwenden, wird uns im Gericht anklagen. Und das ist die Herausforderung. Und da sehe ich dann unseren Samariterdienst. Weihnachtspäckchen im Schuhkarton, das läuft jetzt gerade. Sind wir bereit, da was zu tun? Ja, da gibt es nicht nur in Afrika Arme. Da gibt es auch in Polen, in der Ukraine, in Weißrussland Arme, in Bulgarien, in Serbien, die dringend auf diese Päckchen warten. Und bald ist Weihnachten. Die Frage ist, werden wir auch eins geben? Werden wir auch einen Flyer verteilen? Oder sind wir ja auf der sicheren Seite, weil es uns gut geht? Brich dem Hungrigen dein Brot. Und, und. Ich möchte nur eins sagen. Wir haben auch als Gläubige, auch als Gemeinde, eine Verantwortung, hier was zu tun. Praktisch unseren Glauben auszuleben. Und es bieten sich diese Möglichkeiten über den Samariterdienst. Kleider zu sammeln, Kleider spenden, Weihnachtspäckchen zu sammeln, selber ein Päckchen zu geben oder Geld zu geben für den Transport, der furchtbar teuer ist. Ich glaube, 2000 Euro kostet so ein LKW, den Transportkosten. So, da kann man, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Geschwister, ich glaube, ich bin überzeugt, wir könnten jetzt noch viel dazu sagen, aber ich muss aufhören. Brich dem Hungrigen dein Brot. Gib in Gottes Namen, und der Segen, den du austeilst, der wird auf dich zurückkommen. Das sagt uns das Wort Gottes. Und damit möchte ich einfach auch dieses Wort beenden. Lasst uns aufstehen und beten. Ja, Jesus, wir danken dir auch für dieses Wort, das uns nachdenklich macht, das uns vielleicht sogar bedrückt und betrübt macht, wenn wir an die Lazarusse denken, die es auch in dieser Welt gibt, an diejenigen, die in Tunesien und Syrien und Algerien und Libyen in den eingepferchten Ghettos drauf warten, endlich auf ein Boot zu kommen, um in das gelobte Reich Europa zu kommen. Vielleicht auch hoffnungslos und zurückgeschickt werden in ihre Trost- und Hoffnungslosigkeit in ihrem Heimatland. Herr, diese Not schreit zum Himmel. Und wir bitten dich, Herr, erbarme dich auch über die Regierenden, über die Verantwortlichen. Herr, dass sie auch alle Hebel in Gang setzen, um Hilfe zu schaffen, um Lösungen bereitzustellen, dass diesen vielen Lazarussen, die in ihren Geschwüren vor den Toren der Reichen liegen, dass ihnen geholfen wird. Dass ihnen geholfen wird, weil es unerträglich ist, die Not zu sehen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Und erbarme dich auch über uns, Herr. Dass wir auch ein großes Herz bekommen, um teilhaben zu lassen, diejenigen, die nichts haben, teilhaben zu lassen und zu geben, Herr, in der Furcht vor dir, in der Gottesfurcht, in Respekt vor deinen Wegen, auch vor der Zukunft. Herr, wir danken dir, du hilfst uns und gibst uns Gnade, auch als Gemeinde. Amen. Wer möchte noch beten?